Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zum Wochenendprogramm bei Radio Prag International. Heute stellen wir Ihnen eine besondere Graphic Novel vor. Sie enthält die persönlichen Erinnerungen von Elisabeth Donohue an ihre Mutter. Diese gehörte einst zur deutschen Bewohnerschaft des Böhmerwaldes und hat die Geschichte ihrer Region in ihrer Familie weitergegeben. Und ihre persönliche Geschichte erzählt uns auch Susanne Seelbach, die Co-Geschäftsführerin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Bei all dem begleitet sie Daniela Honigmann. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche halbe Stunde. An dem Treffen der Nachfahren, das vor einem Monat in der Böhmerwaldgemeinde Quilda stattfand, hat auch Elisabeth Donohue teilgenommen. Sie zeigte dort mehrere ihrer Zeichnungen, die durch die Heimatregion ihrer Vorfahren inspiriert worden sind. Martina Schneiberger hat bei dieser Gelegenheit mit Elisabeth Donohue gesprochen. Das Interview bringen wir nun in der folgenden Ausgabe von Heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon.
Frau Donohue, Ihre Mutter stammte aus dem Böhmerwald. Konkret woher?
Meine Mutter kam aus Rabitzerheit. Das ist in der Nähe von Neugebäu, Novi Sviet. In der Nähe von Borovalada heute, Ferchenheit früher. Und Winterberg ist die nächste Stadt.
Und dieser Zyklus von Zeichnungen ist dank Ihrer Mutter entstanden oder für Ihre Mutter als Erinnerung? Oder Sie wollten irgendwie diese Erfahrung bearbeiten?
Das ist eine lange Geschichte. Meine Mutter hat mir schon immer Geschichten erzählt vom Böhmerwald, da, als ich noch Kind war, von der Uroma. Und irgendwann hat es dann angefangen, mit dem Zeichnen so ein großes Bedürfnis zu werden. Ich habe als Kind auch schon Bildergeschichten gezeichnet und ich habe vor etwa 12 Jahren intensiv damit angefangen. Und das ist so zu mir gekommen. Das war plötzlich, ich habe einen Mentor gefunden, dann habe ich angefangen zu zeichnen und dann kamen diese Geschichten. Und seitdem bin ich da dran und es kommt immer noch eine Geschichte und so setzen sich die Fragmente zusammen. Ähnlich wie ich auch immer wieder so Scherben gefunden habe und versuche, die zusammenzusetzen.
Waren Sie mit Ihrer Mutter in Ihrem Heimatort?
Wir sind sehr oft hergefahren und es gab so einen Punkt, wo ich versucht habe, für sie sowas wie eine Versöhnung zu bekommen. Ich habe sie in ein Zeitzeugenprojekt gebracht der Universität Augsburg bei Frau Professor Marita Kraus. Und das wurde betreut von der Frau Scholl-Schneider und ihrem Mann, Herrn Schneider. Und das war für sie ganz wichtig, dass sie ihre Geschichten erzählen konnte. Sie hat die auch aufgeschrieben. Also ich habe so verschiedene Quellen. Und dann sind wir aber auch ganz oft hergefahren. Und mein Bedürfnis war, ich wollte hier übernachten. Wir sind sonst immer so einfach nur schnell hergefahren und dann wieder zurück. Und sie hatte auch anfangs viele Ängste. Und dann ist das aber durch verschiedene Versöhnungsaktionen, wie zum Beispiel die Rekonstruktion des Friedhofs in Neugebäu und der Martinskirche, da gibt es so ein Denkmal, auch der St. Anna-Kapelle. Da haben sich dann so ihre Vorbehalte aufgelöst und dann habe ich die Familie Heuda gefunden, wo wir übernachten konnten. Und dann konnte ich diese Landschaft wie aufsaugen, in mich aufnehmen. Es war für mich eigentlich wie so ein Wiedererkennen. Also ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dieser Landschaft auch. Und dann hat sie erzählt, irgendwie, also je älter sie wurde, je öfter wir da waren, je länger wir da waren, umso mehr Erinnerungen kamen. Ich habe die mitnotiert und auch gezeichnet. Das ist mein Fundus, daraus entstehen meine Geschichten.
War sie schon vor der Wende da?
Ja, da gibt's diese Geschichte 1977. Als sie das erste Mal da gewesen sind, wo sie dann da diesen zerstörten Friedhof gefunden haben, das Haus war weg, die Kirche war weg. Und dann waren sie mit den drei älteren Brüdern da, ich war da nicht dabei. Und dann haben sie da in den Grabsteinhaufen rumgesucht, haben versucht, das Grab vom Urgroßvater zu finden. Und dann kam ein Soldat und hat ihnen die Pässe abgenommen. Und dann hat meine Mutter, war wie so eine Retraumatisierung, die hat furchtbar Angst gehabt und hat dann gesagt, nie mehr komme ich in dieses Land. Aber dabei ist es nicht geblieben. Aber das war ein großer Schock damals noch. Und dann gab es immer wieder mal so punktuelle Fahrten. Das weiß ich, man war diese Tusset-Kapelle, die ja außerhalb oder in Philipsreuthen treffen. Und dann ist man mal kurz reingefahren, aber gleich wieder raus. Also dieses längere Bleiben, das hat sie erst mit mir gemacht, dann wieder.
Schauen wir uns die Zeichnungen an. Sie haben sie fast immer mit einigen Sätzen oder einem Satz begleitet.
Das sind unterschiedliche Stadien, die wir hier sehen. Das oberste Bild, das basiert auf dem ältesten Foto des Hauses. Da ist der Urgroßvater und die Uroma mit den beiden kleinen Kindern. Und die haben da schon was draufgeschrieben. Also das ist sozusagen, als hätte eines der Kinder an die Tante geschrieben und sagt, wie groß wir schon sind und schau mal, liebe Tante. Und sie haben diese Karte nie abgeschickt. Das muss ein Foto gewesen sein, nicht von Seidel, aber von einem dieser fahrenden Fotografen. Damit habe ich angefangen, das war schon irgendwie 2008 oder sowas. Und das andere, was wir jetzt sehen, da habe ich so wie mein eigenes Programm, warum mache ich diese Erzählungen, das nennt man es, also eigentlich Storyboard, das sind so ganz kleine Zeichnungen gewesen, dann habe ich die mit einfach mal übersetzt, so mit großer Schrift und sage da, was ich gerne getan hätte, nämlich meine Mutter irgendwie von diesem Schmerz erlösen oder sowas und dass ich versuche, das sichtbar zu machen und zu rekonstruieren. Und das ist natürlich immer nur teilweise möglich.
Und diese Bilder entstanden aufgrund von Fotos, oder?
Ja, ich berufe mich oft auf Fotos. Wir haben das Glück, dass wir ein Fotoalbum haben mit sehr vielen Fotos vor dem Krieg auch oder aus der Kriegszeit, weil einer der Großonkels eine Kamera hatte und da viel fotografiert hat. Für mich ist das Zeichnen ein Medium, mehr über meine Vorfahrinnen und Vorfahren zu verstehen, also mich in die hinein zu versetzen und die einfach auch ein Stück weit wieder lebendig werden zu lassen.
Als Sie damit angefangen haben, haben Sie das für sich und Ihre Mutter gemacht oder auch dafür, dass Sie das mal zeigen werden, den anderen in der Öffentlichkeit?
Naja, wenn man was zeichnet, dann möchte man das irgendwann auch zeigen. Und mein Bedürfnis war, dass auch Erzählungen entstehen. Also da gibt es verschiedene Ebenen. Natürlich ging es auch darum, meiner Mutter da sowas wie ein Geschenk zu machen. Und zum Beispiel habe ich hier diese Vertreibungssequenz. Da hat sie dann die Kühe erkannt und benannt und sagt, ah, das ist Schimmel und die Schäcker und die Schwarze und die Liesel. Und das war für mich so ein ganz besonderer Moment. Und einfach ihr auch das Gefühl zu geben, dass ihre Geschichte nicht vergessen ist. Dann ist es natürlich, was dann hoffentlich Nachfahren in unserer Familie auch interessiert, die natürlich da auch nicht mehr so den Bezug haben. Aber es ist für mich selber auch ein Erkenntnisprozess. Und ich bin jetzt dieses Jahr dabei, dass ich sage, ich zeige das auch, wenn es ein Zwischenstand ist, auch wenn immer noch was entsteht und es Fragmente sind, einzelne Sequenzen, die vielleicht noch mehr verbunden werden sollen. Und ich bin jetzt zu so einer Zwischenlösung gekommen, dass ich ausstelle zum Teil und dann aber auch, ich habe eine PowerPoint gemacht und die kann man natürlich dann auch immer weiter erweitern und da ist dann auch der Text dabei. Aber letztendlich, wenn ein Buch draus werden will, da muss natürlich noch eine ganze Menge passieren. Da muss ein bisschen vereinheitlicht werden, dann muss überall Schrift eingefügt werden und man braucht Übergänge.
Ein Buch also in der Form eines Comic?
Also ich stelle mir eine Graphic Novel vor, also einfach einen größeren Comic. Es ist ja auch nicht so ein typischer Comic, es sind eher Bildergeschichten, die mit wenig Text auskommen, wo relativ wenig Sprechblasen, wenig Dialog da ist. Es ist oft so eine innere Stimme, die von meiner Mutter ausgeht, weil ich die O-Töne von ihr habe, weil ich ganz viel Material von ihr habe. Manchmal ist es aber auch meine eigene Stimme. Manchmal gibt es auch Dialoge und es ist alles immer sehr nah an der Realität.
Hier steht zum Beispiel, ich stelle mich auf die Reste der Grundmauern. Der große Ahorn steht noch.
Wir sind ja oft auf dieser Wiese gewesen, Rabitzer Heid. Da ist ja alles zerstört worden. Da waren einige wenige Häuser, einige wenige Nachbarn. Und wir sind über viele Jahre dann immer wieder hingefahren und haben dann gesehen, wie die Wiese immer mehr versumpft, wie die Bäume absterben. Und wir haben irgendwann tatsächlich die Grundmauern gefunden. Und das war für mich immer so ein ganz tröstlicher Ort, da hingehen zu können und zu wissen, da komme ich jetzt her und da sind die Grundmauern. Und das war für mich sehr schmerzlich, dass die jetzt vor einigen Jahren abgetragen wurden vom jetzigen Besitzer. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich kann da eigentlich nicht mehr hingehen. Bin sehr froh, dass ich da so viel Zeit verbracht habe und die Bäume gezeichnet habe, die Scherben ausgegraben habe und auch gezeichnet habe und einfach einen Bezug zu dieser Landschaft gewonnen habe. Ja, und das ist jetzt eben auch so wie in mir drin, auch wenn ich vielleicht wirklich nicht mehr hingehe.
Diese Bilder sind später entstanden?
Also die letzte Sequenz, die wir jetzt gerade anschauen, das ist tatsächlich mal mit Farbe. Fast alles ist bei mir schwarz-weiß und mit Bleistift gezeichnet. Und dann habe ich eine sehr positive Erfahrung gemacht und habe gedacht, jetzt probiere ich mal was mit Farbe. Und habe dann so mit Abklatschtechnik, so in dem Böhmerwald Farben Grün und Blau, diese Sequenz gestaltet. Und das ist der Friedhof in Fürstenhut. Und der Fürstenhut, also das war wie so eine spiegelbildliche Geschichte, es war ganz merkwürdig. Da war meine Mutter dann schon verstorben und ich habe da also fast so Erlebnisse gehabt, die sich wiederholt haben, aber ins Positive gewendet haben. Also während wir beim ersten Besuch Menschen getroffen haben, mit denen wir keinen Kontakt aufnehmen konnten und wir standen da so stumm am Zaun, ist es dann beim zweiten Besuch so gewesen, dass die reingekommen sind, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Da war das Zeichnen im Übrigen auch hilfreich und da sind einfach auch so schöne Begegnungen gewesen und für mich ist eh ganz wichtig, dass da auch inzwischen Verbindungen entstanden sind, Beziehungen entstanden sind mit Menschen, die hier leben. Also da spielt auch das Museum in Gfilda eine wichtige Rolle. Und ich habe mal ein Projekt gemacht an der Grundschule in Borovolada mit Klara Singerova, die damals Mitarbeiterin in diesem Museum hier war und die da also unglaublich kreativ ein Projekt entwickelt hat. Das möchte ich ganz besonders hervorheben. Der Leiter des Museums, Radek Teer, der hat mich auch durch sein Interesse an den Zeichnungen sehr ermutigt.
Und darum nehmen Sie auch an diesem Treffen der Nachfahren von Außergefeld, von Gfilda teil, oder?
Tatsächlich auch. Das ist auch eine Verbindung, die über das Museum entstanden ist. Tatsächlich hier in dem Museum habe ich Heidi kennenlernen können, die dieses Treffen organisiert hat. Und die Verbindung hier ist, dass wir uns beide als Angehörige der zweiten Generation fühlen, die auch in ähnlicher Weise auf der Suche sind. Also für uns ist die Herkunft wichtig. Wir sagen, wir möchten nicht jetzt so geschichtsvergessen leben. Und das hat für uns eine Bedeutung. Wir denken auch, dass es transgenerationale Weitergaben gibt in der Familie und dass es einfach auch eine Verpflichtung ist und eine wunderschöne Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, was die Vorfahren gemacht haben. Das gibt einem doch einen anderen Grund.
Soweit das Interview von Martina Schneiberger war mit Elisabeth Donohue. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Und von einer eindrucksvollen Frau kommen wir noch zu einer zweiten. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat seit Anfang des Jahres auf der deutschen Seite eine neue Geschäftsführerin. Die Juristin Susanne Seelbach hat im März das Amt übernommen. Mit dem Fonds arbeitete sie aber schon seit über 25 Jahren zusammen. So war sie unter anderem Mitarbeiterin der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Markéta Kachlíková hat mit Susanne Seelbach über ihre Beziehungen zu Tschechien und ihre Prioritäten an der Spitze des Zukunftsfonds gesprochen. Das Interview wurde erstmals im März ausgestrahlt.
Heute am Mikrofon.
Frau Seelbach, herzlich willkommen in Prag. Sie haben am Anfang des Jahres die Position der deutschen Geschäftsführerin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds übernommen. Sie stehen jetzt zusammen mit Ihrem tschechischen Kollegen Tomáš Jelínek an der Spitze des Fonds. Dieser Fonds wurde aufgrund der deutsch-tschechischen Erklärung von 1997 gegründet und hat 1998 seine Tätigkeit aufgenommen. Waren die deutsch-tschechischen Beziehungen schon damals für Sie ein Thema?
Ja, also ich kann mich an die Zeit sehr gut erinnern, als die Erklärung verhandelt wurde, denn ich habe im Frühjahr 1996 ein mehrmonatiges Praktikum in der Kanzlei des Präsidenten der Republik von Václav Havel gemacht und war dort in der Auslandsabteilung. Und ein Teil meiner Tätigkeit war auch die Pressebeobachtung, und zu der Zeit waren tatsächlich die deutsch-tschechischen Beziehungen fast täglich in der Presse, so dass ich das sehr aufmerksam verfolgt habe. Aber das war auch nur ein Teil, also ähnlich ist es mir schon gegangen 1991. Dort war ich für ein ganzes Jahr in Prag im Studienjahr 91-92 und zu der Zeit wurde der Nachbarschaftsvertrag verhandelt. Da hatte ich das also auch schon mal ähnlich erlebt und sehr live und eng mitbekommen.
Können Sie sich vielleicht an Ihren überhaupt ersten Besuch hierzulande erinnern oder an Ihre erste Begegnung mit Tschechien?
Ja, da kann ich mich auch gut erinnern, denn dazu muss man vielleicht wissen, dass ich aus dem Rheinland stamme und das ist tief im Westen und Tschechien war sehr weit weg und alles, was hinter dem Eisernen Vorhang war, und 1990, als die Mauer fiel und der Eiserne Vorhang, waren wir neugierig und meine Mutter und ich haben 1990 erst einen Besuch in den neuen Bundesländern gemacht, aber dann eben auch ein bisschen auf den Spuren meines Vaters gewandelt. Er ist 1979 verstorben, aber er ist 1919 in Kadan geboren als Sudetendeutscher. Und dann haben wir uns sozusagen ein bisschen die Gegend angeguckt, aus der mein Vater stammt. Und das hat mich sehr fasziniert und hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und kurz danach habe ich dann auch schon meine zweite Reise in die Tschechoslowakei damals ja noch unternommen, wo wir dann auch mit meiner Mutter damals so eher auf die schrecklichen Seiten oder die Schreckensorte gesehen haben, die der Nationalsozialismus hier angerichtet hat. Also da ist mir Lidice und Theresin mit am meisten im Gedächtnis.
Ihr Leben, sowohl privat als auch beruflich, ist durch einen starken, also Tschechien-Fokus oder Ostmitteleuropa-Fokus geprägt. Sie sprechen sehr gut Tschechisch und Sie haben schon einige Möglichkeiten genannt, die Sie genutzt haben, um in Tschechien und in den Ländern im Osten tätig zu sein. Können Sie ein bisschen mehr darüber erzählen, über diesen Werdegang und Ihre Arbeit?
Also nachdem ich ein Jahr in Tschechien verbracht habe, oder ich habe dort praktisch einen Intensivsprachkurs gemacht, war ich eigentlich von Land, Leuten und auch der Sprache so infiziert, dass ich jede Möglichkeit genutzt habe, im Land zu verbringen. Ich habe in Deutschland auch in Passau studiert, weil das sehr nah an der Grenze war. Und dann alle möglichen Praktika in Tschechien, in Prag hauptsächlich gemacht. Ich habe an einer tschechischen Schule Deutschunterricht gegeben, in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, ich war an der deutschen Botschaft. Ich habe aber auch während dieses Sprachkurses viele Menschen kennengelernt, die aus Osteuropa stammen und sich auf Russisch miteinander verständigt haben als gemeinsamer Sprache. Und das hat mich dann veranlasst, auch Russisch zu lernen und auch nochmal in ein anderes Land, noch weiter richtig nach Osteuropa zu gehen, und bin 2 Monate in Kaliningrad gewesen. Und das war für mich auch ein ganz besonderes Erlebnis, an einem Ort zu sein, der eine deutsche Vergangenheit hat. Und wie unbefangen auch die Menschen dort mit dieser Vergangenheit umgehen, wenn eben keine Rückkehransprüche im Raum stehen. Das war eine ganz besondere Zeit für mich.
Sie haben ein Praktikum in der Präsidialkanzlei erwähnt bei Präsident Václav Havel. Das muss eine ganz besondere Begegnung gewesen sein, oder?
Ich habe ihn natürlich nicht sehr häufig gesehen, aber ich hatte auch die Gelegenheit, ihn bei mehreren Anlässen zu sehen. Und Václav Havel war überhaupt der Mensch, der mich veranlasst hat, auch diese längere Zeit nach Tschechien zu gehen, weil das eine große Bewunderung für die gesamte Revolution, auch für seine Tätigkeit, seine Worte, seine Schriften. Und Das war für das erste Jahr eben für mich sehr entscheidend und war mir eine unglaubliche Ehre, in der Präsidentenkanzlei dieses Praktikum machen zu dürfen. Dort waren im Übrigen einige ausländische Studenten, also das war sehr offen dort. Und es war von ihm auch Politik, dass dort eben auch andere Blickwinkel mit einfließen.
Und was haben Sie dort gemacht? Was war der Inhalt Ihrer Arbeit in der Präsidialkanzlei?
Also ein großer Teil war tatsächlich das Sammeln der deutschen Presse und ansonsten auch ein paar Bürgerschreiben vorbereiten, etwas in dieser Art.
Kommen wir jetzt zu dem deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Diesen begleiten Sie seit 25 Jahren. Und zwar haben Sie damals in der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft gearbeitet. Was konkret haben Sie gemacht? Dabei ging es um die Entschädigung der NS-Opfer und NS-Zwangsarbeiter, zunächst in Deutschland, aber dann auch in Tschechien.
Ja, die Stiftung EVZ, die hat ja die Entschädigung an Zwangsarbeiter praktisch weltweit veranlasst und hat Auszahlungen an die Partnerorganisationen, von denen eine der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds gewesen ist, immer veranlasst nach einer stichprobenartigen Prüfung von der Bearbeitung von Anträgen von Opfern. Und ich bin Leiter des Prüfteams gewesen, was damals für die NS-Opfer in Tschechien zuständig gewesen ist. Und bin deshalb sehr regelmäßig hier in Prag gewesen und habe die Anträge gesehen, habe aber auch NS-Opfer getroffen und natürlich auch die Mitarbeiter hier des Fonds. Und das war schon eine sehr prägende Zeit für mich auch mit den NS-Opfern zusammenzutreffen und eben auch nicht nur aus Berlin, aus der Ferne, diese Anträge auf Papier zu sehen, sondern hier mit realen Menschen zu tun zu haben, zu sehen, was das für diese Menschen bedeutet hat. Und das hat mich sehr beeindruckt und auch sehr geprägt.
Diese Auszahlungen dauerten 12 Jahre lang. Danach wurden sie abgeschlossen. Sind Sie auch in der nachfolgenden Zeit mit dem Zukunftsfonds in Kontakt geblieben?
Die Stiftung EVZ, die hat ja auch weiterhin Projekte mit dem Zukunftsfonds gemacht. Und da ich dort noch längere Zeit als Justiziarin tätig war, habe ich einige von diesen Projekten dort auch begleitet, aber auch persönliche Beziehungen waren in der Zeit entstanden, so dass ich den Zukunftsfonds schon immer im Blick gehabt habe. Ich habe auch einmal im Jahr 2019 bei dem Nachbarschaftsfest in Pilsen tatsächlich mit einem Verein aus meiner Nachbarschaft teilgenommen und bin auch bei diversen Veranstaltungen gewesen. Aber es ist ein bisschen lockerer gewesen in der Zeit.
Der Zukunftsfonds besteht seit 28 Jahren und ist auf verschiedenen Gebieten tätig. Diese Zusammenarbeit mit der Stiftung EVZ stand eigentlich am Anfang und man wandte sich damals an die alte oder die älteste Generation eigentlich. Es ging um die Überwindung der Lasten der Vergangenheit. Das Thema dieses laufenden Jahres 2026 heißt die Generation unseres Jahrhunderts. Und damit ist das 21. Jahrhundert gemeint. Worin sehen Sie heute die größten Aufgaben in den gegenseitigen deutsch-tschechischen Beziehungen?
Ich denke, dass wir weiterhin sehr große Herausforderungen haben, auch wenn die einer ganz anderen Art sind, als das früher gewesen ist. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit von politischen Umbrüchen, von Polarisierung. Die Kriege sind wieder näher gerückt und das macht auch vielen Menschen in Deutschland und in Tschechien auch Angst. Dazu drücken wirtschaftliche Probleme, die Inflation, demografischer Wandel verschiebt so die Sorgen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass so ehrenamtliches Engagement sinkt oder beziehungsweise die Kapazitäten dafür sinken und die Kraft nicht bleibt. Und gerade jetzt ist es ja wichtig, dass wir ein starkes gemeinsames Europa haben, das gerade durch diese vielen kleinen Fäden, die bestehen, zusammengehalten wird. Und das ist, denke ich, eine große Herausforderung, dass man dies weiter fördert und unterstützt.
Um dies fördern und unterstützen zu können, braucht man Fördermittel. Ist die Finanzierung des Fonds zugesichert oder wie steht es aktuell damit?
Also gesichert ist die Fonds bis zum Jahr 2027. Bis dahin läuft die jetzige finanzielle Ausstattung. Aber die deutsche Regierung hat sich im Koalitionsvertrag ja bereits zu einer Verlängerung bekannt und auch der tschechische Premierminister hat bei seinem Besuch in München bekräftigt, dass der Fonds verlängert werden soll für eine weitere 10-Jahres-Periode. Und nun ist die Verlängerung Teil der Haushaltsverhandlungen in beiden Ländern.
Wenn wir über dieses Jahr sprechen, ein großes Thema in dem deutsch-tschechischen Kulturaustausch ist die Frankfurter Buchmesse, bei der Tschechien dieses Jahr Gastland ist. Und der Zukunftsfonds ist ein Partner dieser Veranstaltung, hat sogar ein spezielles Förderprogramm ausgeschrieben. Wie läuft es? Wie groß ist das Interesse?
Das Interesse hat unsere Erwartungen durchaus übertroffen. Also das ist wirklich sehr schön zu sehen, wie groß das Interesse daran ist. Und bisher wurden schon 23 Projekte mit einer Gesamtsumme von ungefähr 6 Millionen Kronen bewilligt. Und weitere 19 Projekte sind beantragt für die folgende Sitzung im Verwaltungsrat. Und es gibt eine ganz große Bandbreite an Projekten, die stattfinden sollen. Das sind zum Teil Übersetzungen von Publikationen, aber es gibt auch Ausstellungen und Autorenlesungen. Und das zeigt also wirklich ein großes Interesse an diesem Thema. Und ich hoffe auch, dass es dazu führt, Tschechien in Deutschland noch bekannter zu machen.
Sie wurden am Anfang des Jahres in den Posten ernannt. Jetzt Anfang März haben Sie das Amt in vollem Umfang in Prag übernommen. Was waren Ihre ersten Schritte hier in Prag?
Also ganz persönlich war es für mich wundervoll, einen Spaziergang durch die Stadt zu machen und das Gefühl zu haben, hier nicht mehr nur zu Besuch zu sein, sondern eben teilweise auch hier zu leben. Das war mir ganz persönlich sehr wichtig. Ansonsten ist es großartig, Teil dieses Teams zu sein, das ich ja auch schon vorher im Wirtschaftsprüfungsausschuss kennengelernt habe. Und ich bin direkt mitten eingestiegen. Jetzt im März findet die erste Verwaltungsratssitzung des Jahres statt, auf der die Projekte bewilligt werden sollen. Ich habe mich also mit den aktuellen Anträgen befasst, mit Ausschreibungen, die bewilligt werden sollen. Und das war auch wirklich ein toller Einstieg, direkt mitten rein und auch gleich zu sehen, welche große Bandbreite der Fonds eigentlich fördert.
Und was ist Ihnen besonders wichtig? Wofür möchten Sie sich als Co-Vorsitzende des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds nun einsetzen? Was sind Ihre Prioritäten?
Also über die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren anstehen, hatten wir ja schon kurz gesprochen. Also ich habe jetzt bei der Durchsicht der Projekte gesehen, dass es auch immer wieder neue Partnerschaften gibt. Das finde ich sehr, sehr wichtig in Bezug auf die Herausforderungen, die uns in den kommenden Jahren treffen. Und das ist auch etwas, dieses Potenzial möchte ich auch gerne weiter fördern, insbesondere weil ich persönlich auch aus einer Ecke von Deutschland komme, in der Tschechien sehr, sehr weit weg ist und deshalb auch Partnerschaften fördern, weiterhin fördern, die aus weiteren Gegenden entfernt kommen. Und die Herausforderungen in den kommenden Jahren sind ja sehr groß für die Menschen und diese weiter zu mobilisieren und zu unterstützen, ist sehr wichtig und dabei eben eigenen Strukturen so zu schaffen, dass wir flexibel bleiben, dass wir auf diese Herausforderungen reagieren können und den Menschen da ein verlässlicher Partner sein können.
Und das war quasi ein Interview-Samstag hier bei Radio Prag International mit vielen weiblichen Stimmen, Erinnerungen und Ausblicken. Am Sonntag steht bei uns wie immer der Musikcheck auf dem Programm, diesmal mit einer Erinnerung an den gerade verstorbenen Richard Tesažík und seine Jojo-Band. Lassen Sie sich das also nicht entgehen. Mein Name ist Daniela Honigmann, ich sage nun erst einmal Tschüss und Naslyšenou.